Bereits als Kind stand Josephine Preuß in Potsdam auf der Theaterbühne. Und als 14-Jährige gab sie in der erfolgreichen Kika-Serie Schloss Einstein ihr TV-Debüt. 2006 gelang ihr dann in Türkisch für Anfänger der große Durchbruch. Die ARD-Vorabendserie erreichte schnell Kultstatus und 2012 begeisterte auch die Kinofassung Millionen Fans. Es folgten TV-Quotenhits wie Das Adlon oder Die Pilgerin. Jetzt ist Josephine Preuß in der Audible-Produktion Die Übergangsmanagerin, Der Tod steht ihr gut, zu hören. Einem Hörbuch, das sich dem schweren Thema Tod auf leichtfüßig humorvolle Art nähert. Natürlich habe ich mit Josephine deshalb auch über Themen wie die Endlichkeit des Lebens, Loslassen und Sterben gesprochen. Die zweifache Bambi-Preisträgerin hat mir dabei verraten, ob sie an ein Leben nach dem Tod glaubt, was sie von Sterbehilfe hält und warum sie mit Religion nicht viel anfangen kann. Wenn du wissen möchtest, warum Josephine sich beim Universum nicht nur einen freien Parkplatz bestellt, was sie an ihrem fotografischen Gedächtnis manchmal ganz schön nervt und warum sie auf dem Land irgendwann einen Gnadenhof für Hunde aufmachen möchte, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Josephine Preuß.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Ja, guten Tag, liebe Josephine. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo, der zweite, den ich jemals mache.
Wow, das ist ja umso spannender. Mensch, da muss ich mich ja jetzt richtig ranhalten, dass der zweite Podcast-Termin mindestens genauso schön wie der erste. Was gab's bei dir heute Morgen zum Frühstück?
Obstsalat, ein Toast mit Honig und ein gekochtes Ei und Kaffee.
Yummy. Und yummy. Du bist also ein Kaffeemensch, eine Kaffeefrau. Kein Tee, kein...
Es kommt ganz drauf an, wenn ich so zum Arbeiten ganz früh aufstehen muss, dann fange ich immer erst mit dem Tee an, Pfefferminztee. So am Set und zum Aufwachen. Aber wenn ich so wie jetzt Homeoffice und es beginnt dann auch erst manchmal um 10, um 11, um 12, dann starte ich morgens mit dem Kaffee. Und das dann aber auch den ganzen Tag. Ich bin wirklich Kaffeetrinker, ja.
Da bin ich ganz anders drauf. Ich trinke meistens nur ein stilles Wasser morgens und eventuell mal irgendwie am Mittag so ein Milchkaffee. Aber so Kaffee pur. Not my kind of.
Eher so der Mädchen-Kaffee-Typ. Also Cappuccino, Latte Macchiato. Das ist für mich Kaffee.
Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um fit zu sein für den Tag?
Zwischen 6 und 7. Wenn man so richtig das Gefühl hat, ausgeschlafen zu sein und produktiv in den Tag zu starten und dann noch was zu schaffen, dann gerne 7. Ja.
Aber und das kriegst du auch meistens immer hin. Ich habe ja schon recherchiert, du bist ja auch häufig mal Netflix-süchtig und dann werden da die Serien durchgeguckt des Nächtens. Wahrscheinlich ist es dann doch nicht so leicht, das einzuhalten.
Dann habe ich aber auch am nächsten Tag nichts vor und kann das dann mir so timen. Aber so normal, klar, schlafe ich auch gerne aus. Und was ich auch total wiederentdeckt habe, natürlich auch durch Lockdown, aber man hat die Zeit und es ist so warm. Ich sitze hier in meinem Dachgeschoss und schwitze mir einen ab. Mittagsschlaf, das Beste.
Ja, das wenn man es einrichten kann, das ist der Hammer. Wobei, da ist es, glaube ich, wichtig, dass du eine gewisse Zeitspanne nicht überschreitest, weil du dann nämlich total bräsig und faul wirst. Und
dann
der
machst
Körper
du Netflix
und,
an. Na,
genau. Startest du ganz langsam wieder in den Tag hinein. Letzte Frage zum Thema Schlafen, weil es gibt ja dieses wunderbare Wort Schlafhygiene. Und ist es dir wichtig?
Sehr.
Dafür zu sorgen, dass auch sozusagen die Grundbedingungen für einen doch ausreichend langen und tiefen Schlaf gegeben sind?
Ich liebe Schlafhygiene, daran halte ich mich seit Jahren. Das heißt, keine technischen Geräte im Zimmer, selbst das Handy nicht. Ich habe einen ganz alten manuellen Wecker mit Batterie, also da wirklich keine, ich bin jetzt nicht so der, oh Gott, da sind jetzt elektrische Ströme. Nein, aber das macht wirklich was mit einem, wenn man nicht die letzten 5 Minuten dann noch auf dieses Licht guckt im Handy und lieber dann noch mal lesen oder generell den Tagrevue passieren lassen. Also Schlafhygiene unbedingt. Das mache ich seit Jahren.
Fernseher auch wahrscheinlich gar ein Tabu für dich. Ne? Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die können und wollen darauf nicht verzichten. Auch in meinem Freundeskreis bin ich manchmal erstaunt bis erschüttert, dass manche riesige Flatscreens sich direkt vor ihr Bett aufhängen, wo ich sage, oh mein Gott.
Das ist halt einfach gefährlich. Ich kenne das so aus Hotelsituationen. Da liebe ich das. Aber weil es nicht mein Bett ist, da kann ich auch drin essen. Weißt du, wenn man sich dann so ein Club-Sandwich vom Hotel bestellt und dann mal irgendwie einen Abend frei hat und auch so ganz doofe Dinge, lineares Fernsehen guckt. Das dann ja, aber auch nur, weil es dann nicht mein Bett ist.
Ist guilty pleasure dann für dich, ne? Genau, dann geht's richtig ab. Voll. Liebe Josefine, du bist ja nicht nur eine sehr erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine Hörbuchsprecherin. Hast schon diverse Produktionen eingesprochen. Dein jüngstes Werk ist die Audible Originalproduktion Die Übergangsmanagerin. Der Tod steht ihr gut. Ich habe da reingehört. Ich glaube, insgesamt 3 Stunden, sei mir nicht böse. Es geht ja 7,5 Stunden. Ich habe jetzt nicht alle Episoden hören, aber habe mir ein sehr gutes Bild machen können. Magst bitte du einmal zusammenfassen, worum es in diesem Hörbuch geht?
Die Übergangsmanagerin ist der zweite Teil von Karen Elster. Es gab schon mal der Übergangsmanager. Da wurde die Geschichte erzählt von Paul. Übergangsmanager sind Leute, die in der Jenseitsagentur arbeiten und die Menschen in ihrem Zeitpunkt des Todes abholen. Menschen sterben auf unterschiedliche Weise. Manchmal sind sie einfach dran, manchmal sind sie krank, manchmal ist es ein Unfall. Und diese Übergangsmanager haben es nicht immer so einfach, den Leuten dann auch beizubringen, dass sie jetzt wirklich tot sind und dass es jetzt nach oben ins Jenseits geht. Und im zweiten Teil die Übergangsmanagerin, ja, der Tod ist jetzt auch weiblich, denn meine Rolle Fine wurde im ersten Band selber abgeholt und hat sich dann entschlossen, es geht ja auch so ein bisschen um Karma-Punkte sammeln und in diesem Leben alles richtig machen, damit man vielleicht im nächsten in einem höheren sozialen Status wiederkommt. Und Fine entscheidet sich in dem Moment aber auch, du weißt du, ich mach das auch. Ich hole auch Leute vom Tod ab. Und jetzt im zweiten Teil Übergangsmanagerin ist sie halt dran und muss sich behaupten und trifft auf
die unterschiedlichsten Charaktere. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, reingehört. Wahnsinn.
Krankesten, überfordertsten. Wir haben alles dabei. Wir haben die überforderte Dreifachmutter, die ganz ehrlich sagt, du ganz ehrlich, im nächsten Leben einfach vielleicht gar keine Kinder. Dann haben wir den Fußballfan, der betrunken vom Balkon stürzt und sagt, nee, heute bitte nicht, morgen spielt Union.
Geht gar nicht, ne?
Wir haben den Verschwörungstheoretiker, der sich darauf freut, zu beweisen, jetzt endlich beweisen zu können, dass die Erde ja doch bitte noch eine Scheibe ist und er wird es ja sehen oben. Also es ist herrlich, es lebt von diesen Charakteren und Fine muss ich behaupten, als der weibliche Tod.
Ja, und sowohl die Damen als auch die Herren machen es ihr nicht immer leicht. Es gibt auch noch andere wunderbare Charaktere, so ein liebes Krankenstalker oder einen frauenverachtenden Bestatter. Also ich habe da einige wunderbare...
Ganz toll, ein Bestatter, der Angst vor dem Tod hat.
Ja, läuft bei dem, ne? Läuft bei dem. Nun ist es so, das Grundthema ist ja ein ernstes, aber die Übergangsmanagerin ist ja zuweilen wirklich schreiend komisch. Also es lebt von den skurrilen Begegnungen, von ja den unterschiedlichsten Charakteren, auch von den Kämpfen, denen du ausgesetzt wirst, was du alles so dich unterschiedlich einstellen musst auf die Menschen. Fine muss immer einen wahnsinnigen Spagat hinkriegen, dann stürzt die Technik ab und sie muss mit Apps arbeiten, das ist alles wunderbar. Aber würdest du sagen, dass es leichter fällt, sich diesem doch sehr schweren und immer noch tabubelasteten Thema Tod, Sterben zu nähern, wenn es mit Humor, mit Augenzwinkern passiert?
Unbedingt. Und das finde ich bei jeglichen Thematiken so. Manche Menschen oder viele Menschen erreichst du nur durch Humor. Und Karen Elste schafft es einfach so leichtfüßig, aber nicht leichtsinnig mit diesem Thema umzugehen. Und eigentlich ganz ehrlich, wir sind jetzt alle erwachsen genug und kennen das aus auch unserem Umfeld. Der Tod gehört zum Leben dazu. Dieses Buch lebt ja dann im Endeffekt von dieser Botschaft, ja, dann nutz dein Leben in diesem Leben, weil es gibt vielleicht nur eins oder mach es besser, damit du im nächsten Leben mehr Karma-Punkte hast, weil das, was du rausgibst, das kommt zurück und es hat ganz viele tolle Botschaften und dieses Thema Tod ist menschlich. Gehört dazu, müssen wir drüber reden, dürfen wir auch drüber lachen.
Bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch super wichtig, aber mir fällt auf, dass es weiterhin vielen Menschen schwerfällt, darüber zu sprechen. Es ist einfach ein Thema, es ist nun mal dann die eigene Vergänglichkeit wird einem vor Augen geführt. Auch diese grundlegende Gefahr, es kann ja auch uns jeden Morgen treffen.
Absolut.
Also es ist ja gar nicht sicher, dass wir 80, 90, 100 werden. Wir können einen Unfall haben, wir können aber auch auf einmal, keine Ahnung, Hirnschlag bekommen. Das kann ja jeden treffen. Erklärst du dir, dass es sich so viele Dinge über die letzten Jahrzehnte entwickeln haben, aber dieses Thema ist weiterhin tabu behaftet. Und wie du sagst es ja selbst, es gehört zum Leben dazu. Aber irgendwie entwickeln wir uns da nicht so weiter. Oder würdest du jetzt widersprechen und sagen, nee, empfinde ich gar nicht so?
Ich glaube, dass viele Menschen das Thema Tod dann gerne auch privater behandeln, weil in dem Moment, wenn jemand geht, ist es was sehr, sehr, sehr Privates. Und eigentlich, du wirst allein geboren, du stirbst alleine. Und ich finde es dann wichtig, in der eigenen Familie oder in einem eigenen im Freundeskreis früh genug, auch mit Kindern schon drüber zu reden. Mhm. Wenn es dann so weit kommt, dass die Großeltern, Urgroßeltern gehen, das ist ja eh der erste Punkt, wo Kinder dann Berührung damit haben. Und ganz einfach offen und ehrlich und auch mit Tränen und auch mit Emotionen und alles, was dazugehört, lieber die Leute drauf vorzubereiten und dann auch selber für sich auch bestimmte Sachen. Also ich habe irgendwann angefangen, mit der Familie so ganz faktisch drüber zu reden. Was ist denn mal, wenn es bei euch? Was wollt ihr? Wie wollt ihr beerdigt werden? Wo wollt ihr hin? Ja. Ich finde, so darüber muss man ganz nüchtern oder meinetwegen auch abends beim Schnaps zusammen reden. Aber dass man schon mal Bescheid weiß, was da so die Richtungen sind, das kann einem helfen, dass, wenn sowas passiert, man sofort ein Konzept im Kopf hat und das dann erstmal abwartet. Weil oftmals kommt die Trauerphase ja dann wirklich erst nachdem, wenn man jemanden verliert, die Realisierung kommt ja immer erst ein bisschen später.
Es ist eben auch, wie du sagst, finde ich wichtig, das offen anzusprechen, weil man möchte ja auch dann die Wünsche oder den Wunsch des geliebten Menschen erfüllen. Genau. Weil das finde ich sehr interessant, weil ich gerade wirklich gestern bei meiner Mutter zu Besuch war und wir hatten dieses Thema. Sie hat von sich aus proaktiv das angesprochen, dass sie halt gerne eingeäschert werden möchte, dass sie eine Urnenbestattung möchte, aber ein anonymes Grab unter einem Baum. Das war mir so nicht bewusst und da ärgere ich mich über mich selbst, dass ich das nicht selbst,
aber wie du jetzt auch
gesagt hast. Jetzt weiß ich und das ist super wichtig, weil und sie möchte auch keine große Trauerfeier, das mag sie nicht.
Das ist dann der letzte Wille und das macht man dann. Und das ist Aufgabe der Kinder und Kindeskinder, der Familie. Ja. Das ist die letzte Würde.
Ja, also nur ein Appell an alle, die jetzt zuhören.
Redet mal ganz lustig.
Redet mal drüber,
weil noch ist es ja nicht so weit und man beschwört ja nichts damit. Es geht ja nur darum zu sagen, ich würde euch dann gerne den letzten Wunsch erfüllen und das einem selber gibt es auch halt, wenn man einfach weiß, was zu tun ist dann in dem Moment. Ansonsten gibt es bestimmt ganz tolle Bestatter und Seelsorger und es gibt wirklich genug Stellen. Jeder hilft einem, gerade beim Thema Tod. Man muss es halt nur ansprechen.
Sehr gut und sehr wichtig. Es ist wirklich eine der größten Fragen der Menschheit, eine der größten Rätsel der Menschheit. Was kommt nach dem Tod? Was glaubst du persönlich, liebe Josephine? Jeder hat ja so ein eigenes Weltbild, ein Konzept, das hat auch viel mit Religiosität zu tun oder eben nicht religiös oder eben universell zu denken, dass man sagt, es gibt eine höhere Macht, aber keinen Gott in dem klassischen Sinn. Was glaubst du? Glaubst du, es gibt Themen wie Reinkarnation? Ne? Du hast das auch schon auch irgendwie Karma-Punkte. Das sind ja so viele interessante Themen.
Na, generell sage ich ja immer, ich bin absolut Steinbock und ich glaube an das, was ich sehen und anfassen kann. Punkt. Ende aus. Aber es gibt immer mal wieder Situationen im Leben, kennen wir auch alle, wo man denkt, wenn das jetzt nicht gewesen wäre und so nicht, also so Wege und Kreuzungen und Verbindungen und Sachen, die passieren, die früher passieren, die jetzt aber auch erst Sinn machen. Ich bin überhaupt nicht religiös, auch nicht spiritualistisch, sondern eher dann wirklich so ein bisschen Universum und das hat schon schöne Energien und dieses Sonne, Mond. Ich glaube einfach, dass es klar wichtig ist, was du in diesem Leben hinterlässt. Was für Spuren, was für Gedanken, was für Menschen. Ich weiß nicht, ob das so ganz, ganz komplett vorbei ist danach, weil ich mir manchmal denke, ich hatte auch so Momente schon in einer ganz fremden Stadt und das war ein Gefühl von, hier war ich schon mal. Aber ich war ganz, ganz sicher nicht, ich war davor noch nicht da. Und das war so eine Situation auch als Kind. Ich war mit meinen Eltern im Urlaub und wir haben eine osteuropäische Stadt besucht. Ich war 7 oder 8 und sie meinten, wir wollen dahin, wir wollen uns das angucken. Und ich hatte die Stadtkarte im Kopf. Also ich habe gesagt, wir gehen da lang. Und ich kannte mich komplett aus. Und die haben sich gewundert. Und Jahre später war ich auch nochmal da, weil mich diese Stadt immer so angezogen hat. Also vielleicht... Ich wollte schon immer mal so eine Rückführung machen.
Das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Geschichte. Da haben einige auch Angst vor, glaube ich, weil sie dann vielleicht auch Dinge erfahren, die sie gar nicht erfahren möchten.
Manchmal hat man ja auch. Wenn mir dann auch Leute so sagen, weißt du, ich bin jetzt 35, sehe aus wie 17, manchmal laber ich wie 60. Passt alles manchmal bei mir nicht so zusammen vom Gefühl. Ich würde doch eine Rückführung, würde ich mal, glaube ich, machen, weil ich glaube, irgendwie, wenn es da sowas ist, dann würde ich das in dem Moment erfahren, ob es mich schon mal gab und es mich dann nochmal geben würde.
Finde ich jetzt aber eine sehr interessante Aussage von dir, weil du ja erst meinst, du bist eher rational vom Wesen her und siehst nur, also glaubst nur das, was du siehst. Aber so eine Rückführung ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Das ist dann doch so eher, ne, so Universum und Energien und Seelenwanderung.
Ja.
Wobei ich das auch wirklich einen sehr wichtigen Aspekt empfinde, weil natürlich der Körper ist unsere Hülle, ist unser Tempel für dieses doch sehr kurze Dasein auf Erden. Aber die Seele ist sowas Komplexes.
Die ist tiefer.
Und die ist tief. Und da möchte man natürlich nicht glauben, dass die Seele dann auch stirbt. Wobei, es gibt ja auch so, es gibt ganz Nüchterne, die sagen, Leute, es ist einfach so, man stirbt und dann ist alles und aus. Das will natürlich keiner hören.
Das ist auch okay. Auch okay, ja. Wenn man dann was aus seinem Leben macht und wenn man dann am Ende des Lebens einfach da sitzt und sagt, bei allem, was war, bei allen Irrungen und Wirrungen, ey, geiles Leben.
Das ist das Allerwichtigste, dass man das am Ende sagen kann, auf jeden Fall. Und das, auch wenn man vielleicht eher gehen muss, als es einem lieb ist, ist es natürlich auch dann noch so wichtiger, dass man schon mit 50 sagen kann, ja, natürlich ist es der größte Scheiß der Welt, Entschuldigung, dass ich jetzt sterben muss, aber ich habe mein Leben bis dahin genutzt. Ja. Und das können so viele Menschen leider nicht sagen. Ja. Das ist ja das Traurige. Ne? Aber du glaubst nicht an das klassische Gott, Teufel, Himmel, Hölle, sowas ist dir zu klassisch. Ne? So das.
Nein, weil ich habe so verschiedene Aspekte, was Religion betrifft, gerade was in der Welt abgeht. Und ich denke mir auch immer, Religion braucht kein Dach und braucht keine Steuer. Und Religion kann jeder für sich und aus innerlich. Und nee, überhaupt nicht. Gott und Teufel gibt es nicht, weil das sind auch, wenn, dann ist es eine Person.
Ich persönlich glaube auch nicht im klassischen Sinne. Ich glaube schon an eine höhere Macht, an Energien, das hast du ja auch schon genannt, also an irgendwas, eine göttliche Energie, vielleicht auch an uns allen. Woran ich nicht glaube, ist die Institution Kirche, weil ich finde, Glauben und Kirche sollte ja eigentlich versöhnen, sollte die Menschen zusammenbringen, sollte vergeben, sollte Liebe. Und weißt du, Religion ist so oft die Ursache für Kriege und für, dass sich Menschen umbringen. Und das finde ich, da läuft ja irgendwas richtig schief.
Der größte Verrat war im Mittelalter. Ja. Du konntest deine Sünden mit Ablassbriefen bezahlen. Das hat nichts mehr mit Liebe und den 10 Geboten zu tun und genauso andere Religionen wie der Islam, das Judentum, das sind Verhaltensregeln oder Vorschläge, wie man ein Leben leben soll, dass das dann Menschen aber ausnutzen in ihrer Radikalität und darüber Lügen verbreiten, das ist halt schwer mit solchen heiligen Schriften, weil da ganz viel Spielraum für Interpretation und leider Gottes auch falsche Interpretation drin liegt. Also du musst nicht jemanden umbringen, um mit ganz vielen Jungfrauen im Himmel zu tanzen, das kann Gott auch nicht gewollt haben.
Es ist eben wichtig, dass sich auch Religion modernisiert. Und da würden jetzt einige sagen, nein, das möchten wir aber nicht. Wir lieben es ja gerade. Das ist so schön old fashioned und alles ist ja so modern. Aber das ist so wichtig in jedem Glauben, den es weltweit gibt. Klar, die christliche Religion hat sich jetzt etwas modernisiert, ist aber immer noch nicht so, wie sie eigentlich sein musste. Da können wir nicht den muslimischen Glauben vorwerfen. Die hängen halt noch ein bisschen zurück. Ja. Also die hängen halt noch mehr zurück. Aber auch wir sind ja dabei, uns zu modernisieren. Also nicht wir. Also wir sind ja beide jetzt nicht gläubig im klassischen Sinne, aber unsere westlich orientierte Kirche,
die Ansichten, man kann beides miteinander dann kombinieren, die Wissenschaft und das Religiöse oder Universelle. Ja. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus.
Wann hast du dich denn das erste Mal in deinem Leben ganz bewusst damit auseinandergesetzt, dass unser aller Leben begrenzt ist, dass wir alle endlich sind? Das ist ja eine Sache, die man irgendwann begreift. Und ich glaube nicht, dass ich das im Alter von 5 Jahren begriffen habe. War das bei dir schon sehr früh, dass du dieses Gefühl und dieses Bewusstsein und auch dieser, ja, Schock will ich es nicht nennen, aber doch diese unbequeme Wahrheit der Endlichkeit bei dir angekommen war?
Ja, das hatte ich bei mir eher früher als jetzt. Wenn ich dann sowas wie die Übergangsmanagerin spreche, suche ich jetzt nicht in meinen privaten Emotionen, wann war ich damit betroffen, weil ich einfach glücklicherweise einen Klopf auf Holz in den letzten Jahren niemanden verloren habe. Das ist bei mir, wenn dann durch Großeltern, Urgroßeltern schon sehr jung passiert. Da wurden wir als Kinder auch vollkommen integriert, auch mit auf Beerdigungen und mit den Gesprächen. Das war mir schon früh bewusst. Wie gesagt, das war bei uns in der Familie auch nie ein Tabuthema. Es war dann immer nur natürlich, ja, ist das wichtig und das ist schön wäre es, wenn es immer ein natürlicher Tod ist und im hohen Alter und gesund, aber das passiert nicht und
ich glaube,
es war mir früh bewusst, es gehört dazu. Ja. Also auch einfach, weil ich schon früh angefangen habe zu spielen und Filme zu gucken. Das war auch immer, ist ja immer eine Thematik auch in Film und Fernsehen. Ich habe selber früh angefangen zu spielen. Also es ist da.
Ich glaube, der Grund, warum sehr viele Menschen eben dieses Thema auch scheuen und Angst vor dem Tod haben, ist die Tatsache, dass es eben leider seltenst so ist, wie du es gerade erzählt hast, dass man am Abend ins Bett geht, einschläft und nicht mehr aufwacht. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Oder wir fallen einfach tot um und es ist vorbei. Leider ist es eben bei vielen, vielen Menschen, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, so, dass sie sich Monate, Wochen lang quälen, dass sie Schmerzen erdulden müssen, dass es eben ein Dahinsiechen ist. Und ich glaube, das ist der Grund, dass diese Urangst in uns allen dann vor diesem Thema ist. Ne?
Ja, das, dann müssen wir ein anderes Tabuthema aufmachen, aktive Sterbehilfe.
Ja,
ich beobachte das im europäischen Ausland. Wir haben jetzt immer mehr Länder, die da weitere Schritte gehen, nur wir hinken da zurück. Das ist also in Würde. In Würde heißt aber auch vielleicht selber zu entscheiden. Ich weiß, dass da ganz viel Vorabarbeit passieren muss und du kannst ja auch sowas schon wie eine Patientenverfügung und so, das muss man ja alles vorab und im klaren, vollen Bewusstsein abschließen, das am besten doppelt und dreifach notariell beglaubigen lassen. Aber warum macht man es nicht dann im Falle? Also ich habe auch immer gesagt, Leute, ich will mir ganz ehrlich nicht von anderen den Popo abwischen lassen. Ich glaube, wenn das nicht mehr geht, dann muss ich auch nicht mehr. Ich muss nicht Monate, Jahre bettlägerig sein. Ich will nicht dahin siechen oder sei es eine Situation wie Wachkoma. Ich will meiner Familie nicht finanziell auf den Taschen liegen. Also, dass man da irgendwie ganz klar sich einfach mal ja für sich erst bewusst wird und dann auch im Freundesfamilienkreis genau diese Themen anspricht. Das gehört alles dazu. Es ist alles Worst-Case-Szenario, ich weiß. Ja. Aber
Ich glaube aber, dass wir da zum Glück auf dem richtigen Weg sind. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber es gab, glaube ich, auch vom Oberverfassungsgericht ein Urteil, dass es in Sachen Sterbehilfe leichter wird. Weil ich glaube, die beiden Themen, die das Ganze so schwierig bei uns machen, ist zum einen die bereits angesprochene Religion, dass eben viele sagen, nein, das muss der liebe Gott entscheiden. Und das dürfen die Menschen nicht machen. Das ist überhaupt nicht meine Einstellung. Die finde ich ganz unmöglich. Die andere Argumentation ist, das kann ja Tür und Tor öffnen für Missbrauch, dass eben Menschen, die nur eine starke Depression haben und irgendwie jetzt depressiv sind, sich dann umbringen und nachher hätten sie doch noch jahrelang. Darum geht es ja nicht. Es geht um todkranke Menschen.
Genau. Es geht um jahrelang im Wachkoma liegen. Wenn die dann nach Jahrzehnten aufwachen und bleibende Schäden haben, zurückversetzt sind wie ein Kleinkind, das ist, Entschuldigung, aber das macht keinen Sinn.
Nein, das möchte auch niemand.
Uns wird ja noch nicht mal gefragt, wie und wo und zu wem wir auf die Welt kommen. Die Entscheidung wird uns schon abgenommen. Dann lass uns doch wenigstens entscheiden, dass wir gehen. Also.
Kann ich auch nur unterstreichen. Also ich hoffe sehr, dass sich das weiter so in diese Richtung entwickelt. Andere Länder sind da ja tatsächlich schon weiter als wir. Aber
sehr viel menschlicher und schöner und auch humaner. Ich finde, das ist eine humanere Form, als jemanden dahin siechen zu lassen.
Bist du denn schon mal hautnah mit dem Tod in Berührung gekommen? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich meine Oma gesehen habe. Da war ich Anfang 20. Da war das der Wunsch von meinem Vater und auch meiner Tante, dass ich sie nochmal sehe. Und ich fand es befremdlich, aber auch versöhnlich, weil meine Oma halt sehr friedlich aussah. Sie lag da und so, als ob sie schlafen würde. Und ich muss es nicht unbedingt häufig erleben, aber es macht was mit einem. Wenn du einen menschlichen Körper siehst, die Seele ist raus. Hast du das mal erlebt?
Ich habe mal einen Nachbarn gefunden.
Der verunglückt oder einfach...
Also nee, der hatte wahrscheinlich genauso einen Tod, wie wir uns den alle wünschen. Der war im Bett, der war zugedeckt, der Fernseher lief noch. Nur er lag da ein bisschen länger schon.
Oh, und das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man...
Ich war weg, glaube ich, arbeiten oder ich weiß es nicht. Und ich kam in den Flur, das war direkt gegenüber und ich roch's. Man riecht es. Auch wenn man es vorher nicht gerochen hat, in dem Moment weißt du, was das für ein Geruch ist. Und in dem Moment kam meine Nachbarin von oben und ich so, sag mal, fällt euch nichts auf? Hätte es aber nicht mal klingeln können, Bescheid geben können. Das habe ich dann halt gemacht. Feuerwehr, Polizei rufen. Und also an sich schön, weil er schien keine Schmerzen gehabt zu haben. Aber dann wiederum nicht schön, so lange unentdeckt zu bleiben.
Das wäre nämlich jetzt mein Punkt gewesen, dass es so traurig ist, wie viele Menschen dann doch einsam offensichtlich sind. Und es ist immer die Frage, woran liegt das? Manchmal, ich will jetzt nicht böse mich an, aber manchmal liegt es natürlich auch an den Menschen selbst, weil sie eben nicht sich sozial irgendwie integrieren können, weil sie keine Freundschaften gepflegt haben. Aber wie traurig ist das, dass es niemandem auffällt, dass der Mensch gar nicht mehr da ist und dass er sich nicht meldet, dass man den nicht sieht. Das macht einen wirklich traurig und das gibt es so oft.
Das ist ja so fett, das gibt so oft. Und neulich habe ich in der Zeitung gelesen, auch so Leute, die ihre verstorbenen Eltern dann nicht tot melden, um weiterhin zu kassieren.
Stimmt, das habe ich auch gelesen.
Es gab neulich einen Fall von über 2 Jahrzehnten, wo du dir denkst...
Das hatte ich auch gelesen, das ist ganz, ganz makaber. Gibt's eigentlich jetzt viel zu makaber für diesen wunderschönen Junitag, an dem wir das Interview...
Die lag da mumifiziert über 20 Jahre.
In der Tiefkühltruhe teilweise oder im Bett.
Irgendwann riecht es ja dann auch nicht mehr. Wo du denkst, da hast du aber auch einiges im Leben falsch gemacht, wenn deine Angehörigen oder so das dann da so mit dir umgehen.
Definitiv. So. Ich möchte ein bisschen in deine Vita eintauchen, liebe Josefine. Du hast ja mit jungen 35 schon wahnsinnig viel gemacht. Und wenn du jetzt heute zurückdenkst an deine Kindheit, mit was für Gefühlen schaust du da zurück? Was spukt dir jetzt sofort in deinem Kopf rum, wenn du an deine Kindheit denkst, die ja nicht stromlinienförmig war, weil du eben schon früh angefangen hast zu arbeiten. Du hast schon wirklich teilweise eine Struktur gehabt wie ein Erwachsener, weil du eben das gemacht hast, was du immer schon geliebt hast. Da kommen wir ja auch noch drauf. Aber was für Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Eine ganz tolle, ruhige, ja, ich durfte das immer machen. Ich gehöre auch zu den Menschen, die nicht sagen, oh mein Gott, mir hat man meine Kindheit genommen, weil man mich vor die Kamera gezogen hat. Nee, ich wollte das ja immer und konnte nicht schnell und viel genug arbeiten und drehen und Theater. Ich durfte mich komplett austoben. Ich habe schon früh ganz tolle Erfahrungen machen dürfen, Orte sehen dürfen, mit Menschen arbeiten dürfen. Das haben manche bestimmt nicht in drei Leben. Das hat mich immer alles bereichert. Sehr familiär, sehr geborgen, aber auch sehr rock'n'rollig. Also das war cool.
Hört sich gut an. Du hast ja schon sehr jung auf der Theaterbühne gestanden und es fing ja an mit deiner Karriere dann in der Hauptrolle in der Kika-Serie Schloss Einstein. Das war von 2000 bis 2003. Hat dich das schneller erwachsen werden lassen? Ich finde, erwachsen werden ist immer so ein blöder Begriff.
Stimmt, man weiß, was gemeint ist.
Genau, ne? Aber und auch hat dich das besonders geprägt und bist du schneller reif geworden, erwachsen geworden?
Also bei Schloss Einstein zum Beispiel, da habe ich jetzt noch nicht in die Welt rausgeschrien, oh yeah, das ist es ein Leben lang. Also das war auch eher, ich durfte das machen, aber es wurde schon drauf geachtet. Ich bin ja noch zur Schule gegangen, ganz normal. Aber auch alleine diese Doppelbelastung, vormittags Schule, ab nachmittags drehen, das hat schon sehr geprägt. Und das war auch, was man schaffen und machen kann und wie das geht. Und wenn man was wirklich will, dann klappt es immer. Und Schloss Einstein war die beste Schule für alles, was danach kam, mit schnell Text lernen und umschwenken und wirklich eine gute Schule, aber so wirklich dann angefangen hat mit, ach ja, macht Spaß und wenn das so regelmäßig funktioniert, dann gerne weiter, war tatsächlich irgendwie so mit 18 dann die ARD-Vorabendserie Türkisch für Anfänger. Davor war das immer nur so, ich habe halt jedem gesagt, ja, ich will das machen. Und mit 18 war der Punkt, ich mach's. Cool.
Und hattest du, es ist ja so, dass Kinder und vor allem auch Teenager-Kinder manchmal richtig böse und fies sein können. Hattest du auch mit Neidern zu tun, dass du in der Schule dann auch mal so ein bisschen ausgegrenzt wurde, oh, die Josefine glaubt wohl, sie ist was Besseres und spinnt wohl Wörter, oder?
Nee, in der Schule gar nicht so. Also weder in der Grundschule noch dann auf dem weiterführenden Gymnasium, weil da aber auch selbst zwei Leute, die in meiner Klasse waren, auch bei Schloss Einstein mitgespielt haben. Also wir waren die Theater- und Musikklasse. Und jeder hat da irgendwas gemacht, im Chor gesungen, die erste Stimme, die erste Geige gespielt. Und drei haben davon halt in der Potsdamer Kinderserie mitgespielt. Das war jetzt nicht so schlimm. Das erste Mal so wirklich bewusst mit Neid zu tun, hatte ich tatsächlich auf der Schauspielschule. Und da, finde ich, gehörte das da nicht hin. Da wurde ich dann auch nicht glücklich. Das habe ich nicht lange gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Und ich wollte lieber drehen. Da war das eher so, dass ich dachte, oh nee, das gefällt mir auch nicht. Obwohl, schon früher, ich habe ja ganz früher, langes her, Leistungssport gemacht, rhythmische Sportgymnastik. Auch da war das teilweise so, ich habe mit den Mädels in der Woche trainiert, gegen die ich am Wochenende aber antreten musste. Also so
Wettbewerb,
Wettbewerb und klar. Ja, und das waren aber deine Mitstreiterinnen. Und ich habe immer irgendwie die Erfahrung gemacht, dass Neid eher so von außen kommt. Weil ich lasse das gar nicht, ich will es gar nicht haben. Das ist nicht umsonst eine Todsünde. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Das ist nicht gönnen können. Das ist nicht selber mit dem zufrieden sein, was man hat. Und das gehört gar nicht hierher.
Neid macht alt und hässlich und unglücklich.
Ja, und ist auch einfach nicht schön. Es ist für alle Seiten nicht schön. Weil man selber, ich habe ja auch immer an mir gesucht, oh mein Gott, aber ich konnte nichts dafür, dass mich eine schwarze Limousine von der Schule abgeholt hat zum Drehen. Das war halt produktionsbedingt und aus versicherungstechnischen Gründen. Das kannst du ja dann aber auch nicht immer argumentieren, dann machst du ja den Braten noch fetter. Einfach so doofes klingt, reden lassen. Und ich habe mich immer gemerkt, ich muss dann aus solchen Situationen immer sofort raus, auch ohne was zu sagen. Ich drehe mich dann immer um und gehe.
Das Stichwort rhythmische Sportgymnastik finde ich insofern ganz spannend, als dass mich interessiert, ob dich das auch in Sachen Disziplin so ein bisschen auf den Weg gebracht hat, weil Disziplin ist ja so ein Wort, das viele Menschen nicht nicht so sexy finden. Ich persönlich finde das, ich finde es nämlich sexy. Gut, weil es ist wirklich, es ist toll, wenn man Disziplin zeigt und wenn man einfach dranbleibt, wenn man für was brennt, dass man das dann auch durchzieht und nicht sagt, ach nö, dann fange ich doch jetzt mit dem Töpferkurs an und dann übermorgen kann ich dann vielleicht nochmal malen machen oder Batik arbeiten. Nochmal so in die Tüte hier gesprochen. War das auch gut für dich, so für die Charakterbildung, so mit diesem Sport und wirklich da an deinem Körper auch zu arbeiten, oder war das dann doch eher diese Schauspielerei, die früh angefangen hat? Was ist da für dich entscheidender gewesen, so für Disziplinen?
Also die rhythmische Sportgymnastik, das war so als Kind. Ich wollte mich halt immer bewegen. Ich war nicht hyperaktiv, aber ich konnte immer alles. Ich war klein und zierlich und biegsam und konnte einen Spagat und alles. Also ich wollte mich immer nur bewegen. Aber Disziplin kriegst du da natürlich bei. Auch die Trainerin, das war noch so eine wirkliche DDR-Trainerin, also auch mit einem gewissen Ton und so, das, wie es im Bilderbuche steht, ist auch nicht immer gut für Kinder. Aber so wirklich dann Disziplin zu lernen, war dann über die Dreharbeiten. Also einfach, ja, ich habe...
Den Text einfach auch lernen, ne? So ist ganz, ein kleiner Einmal.
Das ist das Einzige. ganz ehrlich, Alexander, unter uns, das ist das Einzige. Ja. Wenn dann so Kollegen auf seinem Weg trifft, die eine gewisse Attitüde an den Tag legen und dann wahrscheinlich noch nicht mal ihren Text können, und hängen, da werde ich dann auch grantig, weil wir werden abgeholt, wir werden geschminkt, wir werden angezogen, wir kriegen einen Kaffee nachgetragen. Das Einzige, was wir machen müssen für unseren Job in der Disziplin, ist Text können. Text können, ausgeschlafen sein, nicht heiser sein, also mit allem, mit unserem Instrument zur Verfügung zu stehen. Das ist die einzige Disziplin, das ist nix. Das ist nix für das, was du da dann erlebst.
So einfach und so schwer vielleicht für einige, weil ich habe ja gelesen, dass du das Glück hast, ein fotografisches Gedächtnis zu besitzen. Insofern ist, glaube ich, Textlernen für dich etwas leichter gewesen.
Aber auch gerade wenn das dein Problem ist,
musst du daran arbeiten.
Zeig die Disziplin, um genau daran zu arbeiten. Wenn du schon weißt, genau das ist mein Manko, dann erst recht Disziplin. Klar bin ich dann gesegnet mit, ich brauche ihn nur einmal lesen oder ich muss mir es nur einmal anhören und das bleibt jahrelang im Kopf. Wahnsinn. Aber also dafür habe ich dann andere Schwächen und muss dann...
Das finde ich aber eine faszinierende Sache, wenn man ein fotografisches Gedächtnis hat. Würdest du denn sagen, dass der Segen überwiegt oder kann es auch mal ein Fluch sein?
Das kann auch
du hast
richtig
ja generell
scheiße
dann wahrscheinlich
sein,
ein richtig tolles Gedächtnis und erinnerst dich auch den ganzen Mist, wenn irgendjemand was alles. Blödes zu dir gesagt hat, das andere vergessen. Also es ist ambivalent.
Genau diese Situation. Das ist das Schönste an einem fotografischen Gedächtnis.
Manchmal ist vergessen können ganz gnädig. Ne?
Vergeben, nicht vergessen.
Du hattest bereits die ARD-Vorabendserie Türkisch für Anfänger erwähnt. Das ist ja in deiner Vita einer der großen Erfolge gewesen. Es gab ja auch den sehr erfolgreichen Kinofilm. Die Serie ist und war politisch herrlich unkorrekt. Würdest du sagen, dass das noch heute genauso möglich wäre? Weil es hat sich ja seitdem einiges verändert.
Ich glaube, wir haben auch Indianer gesagt, das wäre heute ein Pieps.
Ja, eben. Also weil das ist ein Thema, was ich gerne auch mit Kolleginnen und Kollegen von dir mal anspreche. Weil ich finde es gut. Wir sind in einer Evolution, wir sollen uns entwickeln. Und ich finde es auch gut, dass es Black Lives Matter, solche Bewegungen gibt. Me Too, alles überfällig, überwichtig. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das Panel dann zu hardcore in die andere Seite ausschlägt und wir schon Angst haben, irgendwas Falsches zu sagen und Dinge, die eigentlich da ganz dazu und die auch niemand verletzen. Und ich glaube auch viele, die es betrifft, verletzt es in dem Moment auch gar nicht. Das sind da eher so die Gralshüter, die meinen, wir dürfen das nicht sagen, weil es könnte sich ja diese Gruppe verletzt fühlen, die das aber ganz locker sieht. Wie ist da deine Meinung zu?
Also bei Türkisch für Anfänger war ja dieses politisch Unkorrekte, das war ja das erste Mal, dass es das so in diesem Format dann noch die Vorabendserie gab.
Deswegen Kult.
Da hat man drüber gelacht, weil wir uns ja ganz bewusst auch drüber oder draufgesetzt haben. Und auch in den Kinofilmen, falls die Asiaten Reisfresser uns abstechen oder die Nigger und, Gott, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber Fiction,
Das ist alles, das ist alles Fantasy, genau.
Heute ist, Fakt ist, ich weiß immer gar nicht, weil du hast komplett recht, man zensiert sich ja selber schon so. Ich will niemanden auf die Füße treten, ich will niemanden beleidigen, aber meine Sicht ist dann doch ein bisschen anders und zwar fing es in dem Moment an, ich habe damals die Anfrage bekommen, das Hörbuch für Pippi Langstrumpf zu machen und das gab es aber vor ein, zwei Jahren, hat eine wundervolle, wundervolle Version Heike Makatsch eingelesen, Heike Makatsch als Pippi Langstrumpf, perfekt. es musste geändert werden wegen Negerkönig. Das Pipis Papa ist kein Negerkönig mehr.
Im Takatuka-Land, ich kenne
es noch. Es wurde geändert in Südseekönig. Und aufgrund dessen haben wir halt irgendwie 8 Stunden nochmal eingelesen, was mich natürlich gefreut hat. Dann durfte ich Pipi sein. Aber das habe ich wiederum nicht verstanden. Warum glaubt man nicht an Schulkindern und sagt, pass auf, wir bringen euch jetzt bei, es gab Zeiten oder gerade geschriebenes Wort von Autoren, das ist künstlerische Freiheit.
Ich wollte sagen, das ist ja Kulturgut. Ich meine, Astrid Lindgren hat das geschrieben und das ist ja im Grunde rumwurschteln an Originalen. Das ist ja so, als wenn man bei irgendwelchen Kunstwerken in einem Louvre irgendwie da rumkrickelt, wenn man sagt, das ist jetzt nicht mehr...
Ja, oder wo dann mal Blau sich jetzt unterfordert fühlt, müssen wir jetzt so Rot hervorheben. Warum bringt man da nicht bei? Es war eine andere Zeit. Natürlich sagt man das jetzt nicht mehr, aber damals war es gang und gäbe.
Genau,
so, kommt noch aus der Kolonialzeit. Genau. Genauso mit diesem Wort Indianer. Ist das nicht ein schöner Fehler der Geschichte? Eigentlich, dass Kolumbus denkt, der ist in Indien gelandet, die ersten Menschen, die er gesehen hat, Indianer genannt hat. Ich weiß gar nicht, ob die sich selber ja auch uramerikanische Ureinvölker nennen. Warum dann man nicht dann gleich den Stammesnamen alle lernt? Also man muss aber halt aufpassen, was man sagt.
Man muss total aufpassen.
Aber auch jetzt mit diesen Gendern. Ganz ehrlich, Leute, ich fühle mich auch unter Schauspieler angesprochen. Ihr müsst nicht das
ist gut zu wissen, weil ich bin da als Journalist auch immer so ein bisschen so, denke ich, bin auf dünnem Eis, weil du weißt halt nie, wie dein Gegenüber so tickt. Und
aber von mir aus würde ich jetzt nicht, da braucht man ein neues Wörterbuch.
Ich finde es teilweise, hört sich es auch dann echt nicht mehr schön an. Es gibt ja, ich finde so, bei einigen Begriffen ist es gar kein Problem, dass es innen noch ranzuhängen, aber manchmal denke ich, was für ein beklopptes Wort, fällt ja natürlich jetzt kein Beispiel ein.
Lass uns als Menschen angesprochen fühlen, nicht die Unterschiede mit Geschlecht oder Ossi und Wessi oder Mann, Frau, klein und groß, dick und dünn, Mensch.
Nochmal zum Thema Türkisch für Anfänger, weil ich habe ja schon gesagt, es ist wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Der Film hatte auch, ich glaube, 2,5 Millionen Besucher im Kino. Das schreit ja eigentlich danach, nochmal eine Neuauflage zu machen, weil ich glaube, man könnte da so viel noch machen. Also wenn man ein tolles Drehbuch hat, könnte das super einschlagen. Ist das aber nichts für euch? Sagt ihr, nö, wiederholen ist doof? Oder kannst du vielleicht den Fans da draußen Hoffnung machen, dass es eventuell dann doch nochmal einen zweiten Kinofilm, nicht eine Serie, aber einen Kinofilm?
Falsche Hoffnung mache ich nie, weder beruflich noch privat. Nee, also wenn, ganz, nein, Fakt, Leute, für eine Wiederholung ist es ja fast schon, es ist so viel Zeit in Land gegangen.
Alleine,
dass wir diesen Kinofilm machen durften, das war ja überhaupt damals gar nicht, also das war utopischer Traum, dass es dann dazu kommt, war Wahnsinn. Aber
und dann noch dann so erfolgreich wird. Ne?
Dann noch so erfolgreich und das war ja auch eigentlich auch nur, wie sagt man, ein Reboot. Also es hatte ja auch eigentlich gar nichts mit der Serie zu tun und wurde trotzdem so angenommen, weil man diese tollen Charaktere halt eingebracht so mochte. Ich liebe ja bis heute auch die Doris. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter in diesen ganzen Türkisch für Anfänger-Geschichte. Aber irgendwann entwächst man denen auf.
Und wobei, also nimm es als Kompliment. Natürlich hast du dich auch verändert. Du bist natürlich...
Ja, ich weiß, ich bin auch oft Gürkchen.
Nicht falsch verstehen. Ich finde, natürlich bist du auch gereift. Aber es wäre ja vom Optischen gar kein Thema. Ich meine, Elias hat sich natürlich auch gut gehalten. Also es wäre ja jetzt nicht
vom
irgendwie
Optischen
albern.
Das ist nie das Thema. Man könnte ja auch 5 Jahre danach erzählen.
Stimmt.
Oder 10 Jahre.
Aber du meinst, es passt einfach
aber
nicht mehr,
ich glaube, Türkisch für Anfänger, das war so eine Reise und gehörte in diese Zeit. Gerade mit der Serie, die so politisch unkorrekt war und so neu und so dreckig und so gewagt. Genauso dieser Kinofilm, das ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahre her.
Ja, es ist, glaube ich, war das nicht 2011, 2012 oder 2012?
Ich glaube, also 2011 gedreht, 2012 im Kino. Wenn, dann melkt man die Kuh, solange sie Milch gibt. Jetzt ist es so, wir sind alle gut beschäftigt. Türkisch für Anfänger war für uns alle der Einstieg in die allgemeine Bekanntheit und weitermachen zu dürfen. Nächste Projekte. Ich glaube, wir sind alle, uns verbindet mit Türkisch für Anfänger alles das Gleiche. Und wenn, dann trifft man sich woanders wieder, in einen anderen Rahmen. Aber dann nochmal so diese alte Geschichte zurück. Nee.
Klare Ansage.
Weitergehen.
Ich sage jetzt persönlich, schade, natürlich, aber nein.
Schlimm.
Das Leben geht weiter, du hast völlig
manchmal
recht.
Manchmal sind die Geschichten auch einfach auserzählt.
Aber ich fand das eben auch die Reibung und ich fand das auch so toll. Also ich bin auch großer Fan von dem Format. Aber egal, dann ist dieser Traum jetzt futsch. Wie gesagt, Krone richten, weiter.
Ich will nur keine falschen Hoffnungen machen.
Alles gut.
Ich könnte jetzt nicht sagen, wir sind in Planung. Also
nee,
überhaupt
das
nicht.
Das Leben läuft ja zum Glück nicht stromlinienförmig, auch im Berufsleben nicht. Wie gehst du denn damit um, wenn es mal im Job nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Weil manchmal ist es so, dass man sehr viel Herzblut in ein Projekt setzt und dann wird es nicht so angenommen, wie man sich das wünscht. Wie gehst du damit um?
Ach, ich bin jetzt mittlerweile in so einem Alter, dass ich sage, es macht alles irgendwie Sinn, wenn was nicht sein soll. Dann ist da Sinn dahinter. Meistens ist es auch so. Ich bin relativ entspannt, aber das war ich schon immer. Auch so zum Thema Castings oder so, wenn andere aufgeregt sind. Man geht da mit einer Vorfreude und einer Erwartung hin und dann wird's nichts. Das hat Sinn. Spätestens, wenn du den Film siehst. Nee, also das ist, ich bin da zu gelassen und ärgere mich nicht mehr über sowas, gerade beruflich. Ja. Ich bin da aber auch, muss dazu sagen, ja auch wirklich in einer guten Position. Ich muss nichts machen, was ich nicht will. Ich mache wirklich nur das, was ich will. Ich habe seit Jahren sehr regelmäßige, sehr schöne Arbeit und hatte noch nie eine Durststrecke. Selbst jetzt in ein Jahr Lockdown, ich habe gearbeitet, regelmäßig. Danke dafür.
Das ist ein großes Geschenk. Ja, ja.
Demütig für, weil wir kennen alle die Geschichten und die Ereignisse und dass viele, viele wirklich am Existenzminimum, kann ich nicht sagen, aber ich schicke auch immer genug Bestellungen beim Universum raus. Einfach mal machen.
Ich habe in einem Interview gelesen von dir, da hast du gesagt, du glaubst schon auch an diesen Satz, jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Da bin ich auch bei dir. Trotzdem würde ich da einfügen, dass manchmal das Leben eben wirklich auch nicht gerecht ist. Es gibt sehr begabte Menschen, die in ihrem Metier einen tollen Job machen, aber einfach vom Pech verfolgt werden. Und das Glück kommt nicht, obwohl sie alles dafür geben. Was sagst du denn solchen Leuten? Ist es dann vielleicht auch ein Wink vom Universum? Soll das dann bedeuten, du musst dich anders aufstellen? Du bist auf dem falschen Weg oder gibt es einfach Pechvögel?
Es gibt keine Pechvögel an sich. Es gibt nicht Menschen, die das anziehen. Wenn, dann sind es Momente oder Situationen und klar sagt man, ja, wenn ein kommt, dann kommt gleich alles. Aber dann ist es vielleicht der größte Test und ob du Disziplin zeigst und dran bleibst. Und solchen Menschen, die ständig von einer Regenwolke umgeben sind, würde ich sagen, einfach mal ausweihräuchern. Einen Salzbad nehmen, ausweihräuchern und nicht ständig in dieser Opferrolle, warum immer ich oder warum nicht ich, das zieht auch mehr
das
an,
mit der,
als man glaubt.
Positive Gedanken, das ist, hört sich immer so leicht an, aber ich glaube, das ist
wirklich
der Schritt.
Manifestieren von etwas, das
aber
klappt
das,
wirklich, Leute.
Aber du musst es erstmal lernen. Also ich glaube, also der Schritt dahin, das auch zu glauben,
offen
dass dieses,
zu sein dafür.
Genau, offen zu sein und eben auch wirklich dann an diese positive Konditionierung zu glauben.
Aber bei mir klappt es immer, auch zum Beispiel beim Parkplatz. Ich bestelle immer, wenn ich ich bin so ein Typ, ich kriege immer einen Parkplatz, weil ich kurz bevor ich ankomme, immer einen Parkplatz bestelle.
Also du bist tatsächlich da ein Anhänger von diesem Lebensbild, dass man ans Universum positive Energien sozusagen bestellt. Also man kann beim Universum.
Bei mir.
so, du sagst Wünsche an das Universum, hast du vorhin gesagt. Wie beschreibst du das? Also schon so dieses positive Energien
sich
ans Universum schicken und hoffen, es kommt zurück.
Sich es positiv ausdrücken, sich positiv und ehrlich sich das wünschen, dann aber loslassen, weil dann kann das Universum in dem Moment arbeiten und dafür sorgen, dass du es kriegst.
Und den Wunsch fliegen lassen.
Genau.
Ja, finde ich
ganz einfach. Es klingt ganz einfach. Aber wirklich, bei mir funktioniert das auch so, wenn ich muss dann die nächsten 10 Minuten raus, weil mein Hund trampelt zum Beispiel. Und ich warte noch auf ein Paket. Weißt du, wie oft es schon vorgekommen ist, dass ich gesagt habe, oh bitte, jetzt muss es in den nächsten 10 Minuten kommen. Und tatsächlich hat es in 7 Minuten geklingelt. Und also es war ganz, das passiert mir, ich bin da.
Aber nochmal, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das finde ich super sympathisch, dass du dann doch diese Spannbreite hast von deinem Naturell, weil du hast ja gesagt, du bist Steinbock, du bist eher rational und das ist ja so ganz irrational,
ganz
die Wünsche ans
weiß,
Universum
zu schicken. Das ist schon wieder das Leben von einem anderen Leben und die Josephine, die hier ist, das macht alles dann irgendwie wieder Sinn, wenn wir mehrere Leben hinter uns oder vor uns haben. Das macht alles schon, am Ende macht es immer Sinn.
Du sagst auch selbst von dir, dass du nie verbissen an etwas gearbeitet hast. Das ist für dich dann auch so eine, also du machst es mit Leidenschaft, mit Liebe, bist auch diszipliniert, aber du verbeißt dich nicht. Würdest du denn trotzdem,
ich kann auch was loslassen.
Würdest du dann trotzdem sagen, dass du grundsätzlich eine ehrgeizige Frau bist? Also ist Ehrgeiz in dir drin oder war das nie nötig, weil es eben alles im Fluss war und es kam ein tolles Projekt zum nächsten, weil es irgendwie passte?
Beides. Ich sag oft, ich war oftmals zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber dann durch meinen Ehrgeiz habe ich auch gezeigt, dass es dann richtig war. Also das beides. Mhm. Sachen können dir zufliegen, aber wenn sie dir zugeflogen sind, dann zeigt, dass es richtig war, dass sie dir zugeflogen sind. Weißt du, wie ich meine?
Ich verstehe also,
das eine schließt das andere so nicht aus. Und ja, ich bin, also ich glaube, jeder in meinem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis würde sagen, ich bin ehrgeizig. Obwohl ich immer sage, ganz ehrlich, ich bin eigentlich die faulste Person der Welt, wenn die das alles wüssten. Die sehen dann es halt immer nur im Fernsehen und es ist okay. Ja, nee, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann sehr ehrgeizig sein, ja, doch. Aber mir fällt auch viel zu.
Ja, aber es ist auch dann auch toll.
Wofür ich mich dann bedanke.
Genau, wenn man das eben auch dann sieht und das mit einem Lächeln einfach so annimmt und wie du schon sagst, sich bedankt und dann, also wenn man
wenn es dann auch
positiv,
vorhin das Thema, wenn was nicht klappt, das zu akzeptieren, so doof es in dem Moment ist. Aber meine Erfahrung mittlerweile ist wirklich, auch wenn es Jahre dauert, irgendwann macht es Sinn.
Stimmt. Und manchmal fällt es einem dann wirklich so wie Schuppen von den Augen. Und dann merkt man, ja, es sollte wirklich so sein. Bin ich auch ganz bei dir, habe ich auch schon Momente im Leben gehabt, wo ich dachte, ja, deswegen hat das vor 5 Jahren nicht geklappt, weil sich diese Tür dann geöffnet hat. Und so, und das beflügelt einen dann ja auch für die Zukunft. Dann sagt man, dann ist man auch besser gewappnet für die nächsten Niederlagen, die man auch dann
wir
einfach akzeptieren
auch,
muss. Ja.
Wenn wir uns nicht bewegen, die Welt bewegt sich jeden Tag mehrere Kilometer. Es ist okay, bleib einfach stehen. Du läufst ja mit.
Du bist immer noch eine junge Frau, liebe Josephine. Aber wenn du zurückblickst, wann hast du bisher in deinem Leben am meisten über dich selbst, aber auch über deinen Beruf gelernt? Also gab es da irgendwie eine Phase? Es muss ja jetzt auch nicht irgendwie ein Tag sein, oder? Sondern es gibt ja manchmal so Phasen im Leben, wo man merkt, boah, da passiert jetzt so viel mit mir und da mache ich so einen Entwicklungsschub. Kannst du da was einordnen?
Immer mal wieder, glaube ich. Ein großer Punkt war bei mir, das Elternhaus verlassen, natürlich selbst nach Berlin ziehen, da dann regelmäßig arbeiten und so dieses eigene Leben, was man dann einfach hat und sei es nur, scheiße, ich kann jetzt nicht nach Mama brüllen, weil das Klopapier alle ist, ich hätte mich jetzt vorher drum kümmern müssen. So eine kleine Momente, aber das macht's dann wirklich, da wachst du auf. Seitdem bin ich ein Horter. Schon Jahre vor Corona war ich ein Prepper, was Klopapier angeht. Das war auch immer ein Running Gag in Corona-Zeiten, als es nichts mehr gab. Alle haben gesagt bei mir, ja, geht so viel, die hat nur Rollen. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, muss ich ehrlich zugeben.
Aber ich habe mal für ein Fachmagazin habe ich mal einen Artikel über einen Prepper geschrieben und das finde ich sehr interessant, weil das ist ja auf der ganzen Welt so eine richtige Bewegung. Das sind Menschen, die tatsächlich so eine Art Vorrat haben von den essentiellen Dingen. Eben auch so Dinge, die nicht verderben, ein paar Dosen, ein paar Nudeln,
weißt du,
das wir ja wahrscheinlich alle haben. Ne? Wir alle sind Prepper.
Weißt du, wie sehr sich die Prepper ins Fäustchen gelacht haben, als der Lockdown begann? Das war
die
deren Bestätigung für alles, natürlich. Und das ist genau richtig. Ich kenne da auch ganz viele Leute aus dieser Szene. Ich finde das ja super. Ich finde das ja, weil die einfach nicht jetzt mit diesem Worst-Case-Szenario umgehen und die wollen das auch nicht beschwören, aber die sind vorbereitet, die sind präpariert. Und in solchen Zeiten hast du ja gesehen, das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du Klopapier zu Hause hast.
Und also, aber höre ich raus, du bist auch jemand, der gerne vorbereitet ist, weil es gibt ja auch Menschen, die lassen es einfach so auf sich zukommen, die springen dann auch gerne 5-mal hintereinander ins kalte Wasser. Das bist du nicht.
Ich bin sowohl beruflich sehr als auch privat immer vorbereitet. Auch wenn es dann nicht zu dieser Situation kommt oder es 3 Abzweigungen gibt, aber vorbereitet bin ich immer schon Monate voraus im Kopf.
Wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben?
Hunde.
Also du hast einen Hund schon,
ich habe einen und denke mir immer so, ach, es klappt so gut und ich habe mir viel zu viel Stress gemacht vorher. Vielleicht nochmal irgendwie, also mein Lebensziel oder einfach so ein Punkt für die nächsten 10, 15 Jahre ist wirklich irgendwo einen 3-4 Seitenhof abgeschottet.
Schön.
Nächste 5 bis 10 Kilometer keine Nachbarn und dann alte, kranke, abgegebene, vergessene, ungeliebte Hunde zu holen, wie so ein Gnadenhof für Hunde aufzumachen.
Also in dir schlummert ein großes Herz für Natur, für Tiere, aber du bist demnach auch eher ein Landgirl oder ist das bei dir auch so 2 Herzen in deiner Brust, dass du auch das Stadtleben genießen kannst?
Ich glaube, ich komme überall klar, aber wenn ich es mir aussuchen könnte für meinen späteren Lebensabend, dann genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe.
Schön.
Dann aber wiederum hatte ich gestern, weil mein Hund hat natürlich auch Freunde hier und so, hatte ich gestern ein Doggy-Date mit ihrem besten Freund und dann denkst du so nach 8 Stunden, nee, doch lieber nur einen Hund. Aber es ist so zweigeteilt. Immer mal wieder wünsche ich mir gerade noch einen Hund. Oder du siehst ihn gerade, natürlich ist es auch gefährlich. Viel zu viele haben sich jetzt in Corona-Zeiten,
genau,
also was hier für neue Hunde
ganz rumgehen. Traurig auch.
Und dann, die sind dann alle süß und klein, ja, und toll und sofort Milcheinschuss und ich könnte die alle sofort nehmen.
Solange sie aber auch dann in der Familie bleiben.
Ich sehe ja schon andere Sachen voraus. Ich sehe ja schon wieder andere Zeiten voraus.
Ja,
und nicht nur Sommerferien und Weihnachten, was immer die Zeiten sind, wenn Tiere abgegeben werden, sondern ich glaube auch, dass wenn dann die Menschen wieder fliegen dürfen und verreisen dürfen, die Tierheime sind bald wieder voll.
Das ist leider, glaube ich, auch sicher, auch wenn wir das uns beide nicht wünschen, weil ich bin auch ein Tierfreund. Ich hatte mit meinem Mann lange einen Basenji, einen Hund, der ist leider dann sehr krank geworden, den mussten wir einschläfern. Mhm. Aber es ist natürlich wie ein Familienmitglied und da frage ich mich jetzt, du hast ja das Privileg, dass du als Schauspielerin, glaube ich, auch am Set dann den Hund mitnehmen kannst. Ist das für dich dann auch, weil du sagst, du bist gerne vorbereitet, weil es gibt ja manche Menschen, die würden gerne ein Tier haben, aber es geht einfach nicht, weil dann sagt der Chef, nee, ich habe eine Hundeallergie, da kommt man nicht hier rein, dann kannst du gern zu Hause lassen. Und das muss man ja vorher alles sich überlegen.
Man muss alles, es muss zum Leben passen. Und natürlich bin ich gesegnet und da glücklich, weil in meiner Situation, ich kann sie überall mit hinnehmen. Und wenn sie da nicht sein soll, dann komme ich auch nicht. Also,
dann kann sie da. Dann suchst du dir eine andere Rolle.
Und ich habe natürlich aber auch jetzt, ich habe jetzt nicht einen 20 Kilo deutschen Schäferhund.
Deutsche Joggen, also.
Geil, super geil. Aber ich habe mich schon darauf, also dass es auch passt und dass sie mit auch in den Flieger kann. Wir sind schon geflogen und Zug gefahren und Autofahren liebt sie. Sie war am Set, sie war im Studio, sie war bei den Aufnahmen von der Übergangsmanagerin. Super. Also sie ist auch so sehr dran gewöhnt an unser Leben, dass es mal 2-3 Wochen Action ist und wir nur rumfahren und fremde Wohnung und da ein Trailer und da. Aber dann sind wir hier auch zu Hause 7 Wochen in Lockdown, so okay. Ja, also ich habe aber auch so einen Rettungshund, also so einen wirklich rumänischen Straßenhund und bei solchen Tieren merkt man halt immer, die sind dankbar ohne Ende. Ja, Hauptsache, sie haben ein liebevolles Zuhause.
Ja,
man muss sich so bewusst sein. Also ich wusste, dass ich es von der Zeit hinkriege, dass ich es von meiner Energie hinkriege. Wir hatten auch früher einen Familienhund. Also auch das war mir nicht fremd, Leben mit einem Hund. Auch die Erziehung, auch wirklich zuzugeben, wenn man selber nicht klarkommt, sich Hilfe zu holen, das ist gar nicht schlimm. Lieber das, als wenn man so ganz unerzogene, schlimme, asoziale Hunde hat.
Das mag ich auch gar nicht. Gibt es ja auch so einige, ne? So, wo man
aber
sagt,
man muss sich halt bewusst sein, das kostet. Ja. Erster Punkt. Ich weiß gar nicht, wie man Leute mit dem Hammer noch mehr auf den Kopf hauen soll. Das kostet. Und es sei es nicht nur Wasser, Nahrung, Spielzeug, Schlafplatz, Tierarztrechnungen. Ist halt ein Hund, ist bis zum ein Tier ist bis zu seinem letzten Atemzug und nicht nur bis zum nächsten Urlaub.
Und auch wie ein Familienmitglied. Und das, ich will das jetzt nicht negativ machen, weil nochmal Hund zu haben, ein Tier zu haben, ist was Wunderbares. Ich will auch nicht eine Minute irgendwie missen. Aber dann das Loslassen und wenn dann...
Fürchterlich. Aber auch schon einmal hinter mir.
Schon erlebt? Okay,
ich habe es halt mit unserem Familienhund schon erlebt und ich war auch dabei beim Einschläfern. Wir haben sie dann
bei mir auch
legalerweise im Park vergraben. Man ist dabei, aber darum kommt es ja an, ihr eine schöne Zeit zu geben. Und ihr wirklich, sie hatte ganz schlimme erste Monate in Rumänien, wo man nicht weiß, was passiert ist. Sie war auch schon bei einer Tötungsstation und so und wurde da dann rausgeholt. Und jetzt geht es darum, ihr die hoffentlich 12 bis 15 Jahre schön zu machen. Aber das weiß ich. Da bin ich auch erwachsen genug und verantwortungsbewusst genug, dass danach es für mich die Hölle kurz wird. Aber das werde ich ihr doch jetzt nicht anmerken.
Nein, um Gottes Willen. Und außerdem, so ist das eben auch das Leben.
Und noch ist es ja nicht so weit.
Ja, und bei Tieren...
Wer weiß, was da noch kommt.
Jetzt genießt du das erstmal. Wovon hättest du denn in deinem Leben gerne weniger? Weil wir alle sind da ja auch ambivalent und möchten uns immer befreien von Ballast und kriegen es nicht hin. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, eigentlich könnte ich da drauf
verzichten? Weniger Druck, irgendwas zu verpassen. Also sei es in dieser schnelllebigen Zeit, sei es Technik. Ich bräuchte nicht so viel Technik. Ich weiß so, wie ich mir hier einen Ast abfreue, dass wir miteinander reden, weil ich bin überhaupt nicht technikaffin und ich krieg dann so eine schöne Beschreibung, wir machen mal das und dann über den.
Ja, einige haben sich totgelacht.
Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Hilfe von meinem Nachbarn. Aber dann kriege ich es hin und freue mich so. Aber dann denke ich wieder weniger. Also ich finde das ja auch, ich werde sofort danach meine Kamera wieder abkleben. Mir ist das alles zu...
In diesem Fall finde ich es aber super.
Du redest mit deinem Computer und der macht dir deine Einkaufsliste oder ich weiß es nicht, diese ganzen Assistenten.
Ja, oder diese Alexas, ne, wenn dann da irgendwelche Stimmen furchtbar.
Oder Leute klatschen in die Hände und dann geht das Licht an und aus.
Smart Home.
Sowas gerne weniger.
Ja.
Da, wie gesagt, mein 3-4-Seiten-Hof, ganz viel manuell. Ich gehe nur selber zum Lichtschalter, ist kein Ding.
Lieber analog anstatt digital, finde ich super. Gibt es eine Entscheidung, die du seit längerem vor dir herschiebst?
Ja, neues Auto oder nicht?
Und vor allem, was für ein Auto dann? Soll es ein Hybrid sein? Soll es ein E-Auto oder ist das klar?
Das wüsste ich schon. Nee, ich war neulich ich habe mein allererstes Auto, ich habe relativ spät meinen Führerschein gemacht. Das war ja auf meiner Bucketlist vor 30. Und das habe ich tatsächlich mit 29,5 hatte ich meinen Führerschein und habe mir dann gleich ein Auto gekauft. Und da war ich jetzt neulich ist jetzt auch schon ein bisschen wieder her, April, bei meinem Autohaus. Und der Herr Fritsche, der Nette, der mich betreut, der hat gesagt, na so langsam bräuchten wir aber mal einen zweiten Fahrer, hier neue Räder und so, neuer Rädersatz. Die sind ja schon abgefahren. Ich so, ja, ich kann ja nichts für hohe Bordsteinkanten. Und dann hat er mir mal so ein Angebot ausgedruckt für ein neues Set Reifen, Winterreifen, Sommerreifen mit Felgen. Und das ist eine Summe, wo ich denke, ja klar, es sind neue Schuhe fürs Auto. Aber ganz ehrlich, kann ich auch gleich ein neues Auto kaufen. Weil meins ist ja schon auch jetzt 4,5 Jahre alt, noch relativ, also wirklich wunderbar okay, kein Unfallwagen, gar nichts passiert, hat wenig Kilometer runter. Das würde ich jetzt noch richtig gut verkauft kriegen. Also die Entscheidung steht gerade an.
Schön. Ganz gibt es etwas, auf was du, ja, ich sag, ne, pragmatisch, aber eben auch Wünsche ans Universum schicken, finde ich eine super Kombination.
Ja, vielleicht nimmt es mir vielleicht habe ich es jetzt ausgesprochen, jetzt ist die Entscheidung abgenommen, weil morgen früh setze ich in mein Auto und es knallt oder so, wer weiß.
Wenn du richtig in Action bist, ich hatte es ja schon gesagt, es ist beim Schauspielerberuf ja mal sehr schwankend, also es gibt ja auch Schauspielerinnen, die irgendwie von einem Projekt zum nächsten hetzen und im Grunde gar keine Freizeit haben. Aber ich glaube, das Tolle ist, dass ihr ja in eurem Beruf auch mal euch das einteilen könnt, mal 4 Wochen lang komplett durchzuatmen und einfach Quality Time zu genießen. Aber gibt es etwas, was du in der Hektik des Alltages dann auch mal gerne übersiehst im Leben? Also wenn du so durchgetaktet bist und wenn du wirklich, ne, du drehst und du willst on point irgendwie da arbeiten und es überrollt einen alles so ein bisschen, oder nimmst du dir immer die Zeit, auch die Schönheit des Alltags zu sehen oder einfach ganz bewusst aufzusaugen?
Nie stressen oder, also ja, ich, oder man hat seine eigenen Sachen, um wieder runterzukommen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem, mich irgendwie auch selber unter Kontrolle zu haben und es erstmal gar nicht so weit zu kommen zu lassen, schnell aus der Haut zu fahren oder sich stressen zu lassen. Da bin ich mittlerweile auch tiefenentspannt. Und gerade manchmal ist es eben wirklich so, es gab auch Zeiten, wie du gesagt hast, von einem Termin zum anderen, aber ganz ehrlich, dann ist man gewollt und gefragt und das ist auch schön und ich bin auch eher so ein Mensch, ich funktioniere unter Druck sehr, sehr gut.
Ja, ich meine so auch, dass man sich immer ja wieder auch vor Augen führen muss, wir hatten das Thema Vergänglichkeit, das Leben kann schnell vorbei sein, dass man versucht, dass man auch in jedem Tag versucht, eben das Einzigartige und das Wunderbare des Lebens zu sehen, was natürlich nicht immer leicht ist. Und da muss ich auch mal einordnen, wir sind natürlich in der ersten Welt. Es gibt leider Milliarden Menschen auf der Welt, die kämpfen ums Überleben, die haben nicht dieses Geschenk, dass sie es genießen können. Die leben dann genau auch in Verhältnissen, die überhaupt nicht genießenswert sind. Aber wir haben ja dieses Glück und sehen es teilweise gar nicht. Und das meine ich damit, dass man sich immer wieder selbst zwingen muss.
Gerade auch wirklich dankbar für die kleinen, feinen Sachen zu sein. Und sei es nur, dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben, dass wir fließend Wasser haben, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Wenn auch mit Scheiß manchmal, aber ich sag nur, aber das habe ich dann auch wirklich eher durch die ganze Pandemie. Ich habe halt versucht, mich nicht verrückt machen zu lassen und was alles möglich war. Und hättest du das konsumiert und das gelesen? Ich habe einfach ganz bewusst gesagt, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich nehme die Hilfestellung der Regierung sehr gerne an. Danke, dass ihr uns beschützt. Ich bleibe sehr gerne drin, ne? Weil ich mag dann auch, also ich hatte 2-3 Situationen, da macht es dann auch keinen Sinn zu diskutieren, wo man sich fragt, das macht einfach keinen Sinn. Und ich bin auch nicht dafür da, um die Welt zu retten. Ich kann nur darauf aufpassen, dass es mir und meinen Liebsten gut geht und einfach dankbar auch mal für wenig zu sein. Und ganz wichtige Grundaufstellung auch gerne nach der Pandemie.
Ja, das kann man noch hoffen, dass da so einige Dinge, die sich ja positiv herausdestilliert haben, man dann auch beibehalten werden. Da gab es ja leider schon wieder so einen Cut, aber wenn nur 30% davon übrig bleiben, das wäre doch schon sehr erstrebenswert.
Ja, dass wir einfach mal, manchmal, so blöd es klingt, muss ja sowas auch erst passieren, damit wir lernen, was man in nächster Zeit besser macht. Ich rede immer so über die Digitalisierung der Schulen. Jetzt wissen wir es. Nehmt das in Angriff.
Absolut.
Musste erst passieren.
Höchste Eisenbahn. Hast du ein Lebenskredo?
Mehrere, also unser Familienmotto, was für die ganze Familie steht, ist Rückgrat beginnt im Kopf. Und so mein Credo ist auch oftmals, Ich bleib beim Familienmotto.
Finde ich, muss man erstmal sacken lassen, weil ich finde, Rückgrat ist ja auch was bei einigen man vergeblich sucht. Ne? Da denkt man, die haben statt Rückgrat irgendwie so ein Gummiband da drin und winden sich dann. Aber so ist das, ne?
Arsch. Weißt du? Auch das?
Doppelt ist natürlich noch schlimmer. Mhm. Gummi, Rückgrat und Stock im Arsch. Aber also, solche Leute kennen wir gar nicht, Josefine.
Doch, genug. Doch, kennst du.
Ja, aber die muss man, da muss man einfach weitergehen.
Und absolut. Gar nicht an oder man nimmt es als Rollenstudium für die nächste Rolle. Das ist immer meine Ausrede.
Was ist für dich persönlich der Schlüssel für ein zufriedenes und für ein glückliches Leben? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber ich finde es immer sehr interessant, so wenn man das so in seinem Kopf aufnimmt und was dann so aus Menschen raussprudelt, was für sie, wie sie das Leben sehen.
Ganz viele kleine glückliche Momente machen das Leben aus. Sei es der schönste Tag deines Lebens mit Freunden an einem See, sei es den Traumjob, den du gekriegt hast, wofür du dich beworben hast, sei es ja einfach zu wissen, dass das Leben ist mit allen Kreuzungen, Irrungen, Umwegen, Zufällen, Schicksalen. Leben ist Leben und das einfach mal passieren lassen. Mhm. Und dann zwischendurch immer wieder schöne kleine Momente entdecken. Und ich finde immer, glücklich ist ja kein Dauerzustand. Glücklich ist man in ganz wenigen, seltenen Momenten. Das dann aber in dem Moment auch zu erfassen und zu sagen. Und
zu erkennen, also einfach
so, ja. Jetzt bin ich glücklich. Mhm. Das ist strebenswert.
Ja, stimmt. Also bin ich ganz bei dir, weil häufig ist es ja so, dass du diese wunderbaren Momente erst zeitversetzt richtig für dich realisierst und merkst,
und
wie wunderschön das eigentlich war. Aber du Doofbatzatz hast in dem Moment überhaupt nicht richtig wahrgenommen.
Und sei es nur, dass du, weiß ich nicht, mit einer langen Zeit, jetzt wieder, wenn sich alles öffnet, du einfach irgendwo sitzt mit einer Weißweinschorle, ein gutes Gespräch hast.
Herrlich.
Das kann so ein glücklicher Moment sein, wenn es dazu kommen ist.
Zum Abschluss nochmal der Bogen zu dem großen Thema Tod. Ich sag nochmal, Übergangsmanagerin, der Tod steht dir gut. Dein aktuelles Projekt, was ich sehr empfehlen kann. Was wünschst du dir, was andere Menschen, wenn dein Leben mal irgendwann in weiter, weiter Zukunft vorbei sein sollte, was andere Menschen über dich in Erinnerung behalten sollen?
Als eine Person, die euch mal in irgendeinem Moment kurz glücklich gemacht hat. Vielleicht habt ihr mal gelacht bei einer schönen Szene und es bleibt ein Zitat oder es bleibt, weiß nicht, irgendwie sowas. Ein kurzer, glücklicher Moment. Ihr sollt kurz mal über mich lachen, weil das ist ja auch mein Beruf, Menschen zu unterhalten, zum Lachen zu bringen, teilweise auch zum Weinen, aber das kann schön sein, berührend sein, sowas. Wenn ich das geschafft habe, dann ist alles, habe ich alles richtig gemacht.
Und abgesehen vom beruflichen Aspekt, also so als Privatmensch, da möchte man ja auch gerne, also du hast es vorhin schon gesagt.
Wenn mein Gnadenhof lange überlebt und noch 1000 Jahre nach meinem Ableben meinen Namen trägt, dann habe ich privat alles richtig gemacht.
Sehr gut, weil du hattest es vorhin so schön gesagt, man sendet ja auch Dinge aus und das finde ich ist so wichtig, weil wenn man Positivität aussendet und einfach mit einer tollen Einstellung durchs Leben geht, dann kommt es 10-fach zurück. Liebe Josefine, dann danke ich dir herzlich für dieses sehr schöne Interview, sehr schöne Gespräch und dir ganz viel Erfolg für das neue Hörbuch, für alle Projekte, die jetzt anstehen und Rocket Baby. Es war mir ein Fest, mit dir gesprochen zu haben.
Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.